ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Als ich ein Kind war, gab es da einen Ort. Einen düsteren Ort. Man hat ihn geschlossen, ihn verrotten lassen. Aber die Dinge, die dort lebten.
Hallo, Danny.
Die kommen zurück.
Nur wenige fahren mit dem Bus so weit in den Norden. Laufen sie vor irgendwas weg?
Ich laufe nur vor mir selbst weg, schätze ich.
Hi. Du kannst mich hören. Du hast die Gabe. Wie ich.
Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich kannte es immer als das Shining.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 354 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Daniel Gramsch. Hallo Daniel.
Red Rum.
Ja, natürlich.
Natürlich. Ja. Kann sich auch Tony nennen, wenn du möchtest.
Oh Mann. Wir haben noch ganz andere Namen für uns. Also, oh, ja. Als die wir uns gegenseitig benennen, aber die sind nicht hier für den.
Nein, für
die Öffentlichkeit bestimmt. Wir sprechen über Dr. Sleep oder Stephen Kings Dr. Sleep oder wie es der deutsche Verleih will, ich glaube, der ist auch bei Warner, Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen.
Ja.
Das geht von der Zunge wie nichts Gutes. Aus dem Jahre 2019, aber aus dem Jahre 2020 stammt der Director's Cut, über den wir sprechen. Der ist nämlich, glaube ich, nur als nur per Stream, also im Heimkino verfügbar. Ich glaube, irgendwo im Kino gelaufen, aber über den sprechen wir jetzt gerade. Ja. Über den sprechen wir jetzt im Folgenden. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, wer nur die Kinofassung gesehen hat. Mhm. Ich glaube, der verpasst nicht viel, beziehungsweise muss ich, glaube ich, nicht benachteiligt fühlen, wenn er uns jetzt beim Gespräch über den Director's Cut zuhört, denn so viel Substanzielles, von dem man jetzt sagen könnte, ja, das, der Film innerlich komplett nur ausgerichtet ist da nicht drin, wie ich es verstanden habe, sondern eher hübsche kleine Ergänzungen, mal hier und da eine längere Kameraeinstellung, Dialoge gehen eben 30 Sekunden länger, aber im Grunde ist, glaube ich, inhaltlich alles Relevante für die Dramaturgie, für das dramaturgische Gelingen enthalten, auch in der Kinofassung. Also.
Okay, ja, obwohl immerhin ja fast eine halbe Stunde drauf ist, ne?
Ja,
die Kinofassung war 152 Minuten und der Director's Cut
180, ja, genau. Ja.
Genau.
Ich kann es auch nicht behaupten, mir bei schnittberichte.com hier das komplette Ding durchgelesen zu haben, aber es beginnt eben damit, dass dass hier steht, irgendwie zu Beginn des Films läuft das kleine Mädchen 6 Sekunden länger auf die Kamera zu.
Okay.
Und Rose the Hedge bricht einen Satz mehr in Länge von 8 Sekunden und so geht das eben weiter. Also die wenigsten Ergänzungen gehen länger als 30 Sekunden.
Okay.
Darf ich verraten, welches mehr am Material mir absolut auffiel, ohne Kenntnis der Kinofassung,
wo
ich mir gedacht habe, okay, das fehlt garantiert in der Kinofassung, ist die nackte junge Frau, neben der Ewan McGregor aufwacht. Weil auf die wird irgendwo ungefähr 4-mal zurückgeschnitten und ich dachte, ich meine, nicht, dass mich jetzt der Anblick stört. Also die in ihrem Erbrochenen da liegt.
Ja, wollte gerade sagen,
Das Erbrochene ist jetzt nicht so toll, aber es ist eine attraktive Erscheinung, diese Dame. Und die Kamera hält immer wieder drauf und ich dachte mir, ja, warum das denn? Und dann dachte ich, ach ja, deswegen gucke ich in der Director's Cut wahrscheinlich. Hab danach geguckt und ja, es ist so. Ja.
Okay, ich hab mich interessanterweise gar nicht damit auseinandergesetzt, was irgendwie zwischen dem der Kinofassung und dem Director's Cut jetzt anders gewesen wäre. Es hat mich auch nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das halt einfach hochsympathisch, dass Mike Flanagan halt die Möglichkeit bekommen hat, diesen Film halt überhaupt dann so zu schneiden, wie er wollte. Von mir aus auch mit 4 Einstellungen der nackten Erbrochenen da. Und hat ja am Ende des Films auch eine sehr sympathische Dankestafel einblenden lassen, in der eben nochmal sagt, dass es halt nicht Gott gegeben ist, dass so ein Studio halt Geld in die Hand nimmt, um sowas zu tun. Und dass er da sehr dankbar dafür sein. Das fand ich einen sympathischen Zug, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Sowieso, wenn ich das mal vorne wegschicken darf, gerne. Ich finde, also das, was ich halt so minimalst recherchiert habe über Mike Flanagans Herangehensweise an die Filmversion lässt sich sowieso sehr, sehr gut mit sympathisch zusammenfassen, dass er eben versucht hat, das einigermaßen alles zusammenzubringen und sich eben auch noch mit Stephen King selber hingesetzt hat und mit dem Estate von Stanley Kubrick noch zusammengearbeitet hat und all das. Und denke mir, das ist, ganz ehrlich, die Mühe hätte er sich gar nicht machen brauchen. Das ist ziemlich cool eigentlich, dass er es getan hat.
Ja, ich glaube, darüber wird zu sprechen sein. Ich bin da hin und her gerissen, aber okay. Ich glaube, das ist geeignet für einen späteren Zeitpunkt dieses Gesprächs.
Das mag sein.
Aber grundsätzlich ist auch das, was ich gehört habe, ja. Ich habe tatsächlich das spärliche Etwas, was sich Bonusmaterial nennt, auf der Blu-ray, die wir gesehen haben, auch noch geguckt. Das sind, glaube ich, auch von dir 30 Minuten. Die sind sehr extrem fluffy. Das sind irgendwie so drei kleine Featurettes, die zwischen 5 und 10 Minuten dauern.
Ja.
Und meistens geht es eben nur ums Casting, dass sie eben wirklich Leute gesucht haben, die möglichst so aussehen wie Jack Nicholson, wie Shelley Duvall und so weiter und so fort. Ja. Das ist extrem oberflächlich. Die werden wirklich so runtergepeitscht. Da haben wir unseren Danny. Und als nächstes dann hier Shelley Duvall, plack, zack, die sieht doch so aus, auch weggecastet. Und dann haben wir irgendwie 1000 Leute bestellt, die das Overlook Hotel nachbauen. Und das war sehr viel Arbeit, weil wir hatten nur 6 Wochen Zeit. Zack, nächstes Thema.
Ja,
ich dachte, wow, also wenn ein Film irgendwie mal eine schöne 60, 90-minütige, wirklich fast spielfilmlange Dokumentation gebraucht hat über die Entstehung, dann wahrscheinlich dieser hier, weil ich glaube, da steckt einiges Interessantes hinter.
Das glaube ich auch,
das zu zeigen und zwischendurch eben Stephen King, der immer sagt, it's great, I love it. Und dass der sowieso alles liebt, verdient ja eine Menge Geld damit. Ich meine, wie viel Vorwissen können wir voraussetzen? Wahrscheinlich weiß jeder, der uns zuhört, dass Dr. Sleep, der Film auf Dr. Sleep, dem Roman basiert, der ein stark verspätetes Sequel ist zu The Shining. Und Dr. Sleep, der Film, tatsächlich etwas anderes ist als Dr. Sleep, der Roman. Denn Dr. Sleep, der Roman, ist quasi das Sequel zum Stephen King Roman.
Ja.
Und Dr. Sleep, der Film, so ein quasi Hybrid aus Romanadaption des Sequels und tatsächlich Sequel zum Stanley Kubrick-Film, den Stephen King ja überhaupt nicht mag.
Richtig. Und gleichzeitig versucht er auch noch, sagen wir mal, einen Brückenschlag zu machen, indem er Elemente aus dem ursprünglichen Shining-Buch versucht halt noch in die Adaption der Fortsetzung quasi noch mit einzubauen. Ja.
Allem voran, ich weiß nicht, ob das ein großer Spoiler ist, zumindest nicht für die Menschen, die The Shining, also das Buch gelesen haben, dass der Brand des Hotels, des Overlooks, der im Originalroman zerstört wird und in der Kubrick-Fassung
nicht
stabil auf festen Mauern steht.
Ja. Richtig.
Ja. Die Inhaltsangabe.
Ja.
Und dann können wir einsteigen. Dr. Sleeps Erwachen, eine ausführliche Inhaltsangabe, von der ich noch nicht ganz weiß, ob sie in ganzer Länge vorlese, von Pierrot Lefou, schreibt...
Ein netter Name.
Ein netter Name auf jeden Fall. Schreibt, nach den Ereignissen in The Shining wurde der junge Danny Torrance von den Geistern des Overlook Hotels, insbesondere von der Frau aus Zimmer 237, heimgesucht. Erst Dick Hallorans Hilfestellung aus dem Jenseits erlaubt es dem Jungen, diese Geister wegzusperren. Jahre später ist er wie sein toter Vater zum Alkoholiker geworden, die jegliche Selbstachtung verloren hat. Doch in einer kleinen Stadt in New Hampshire schafft er mit der Hilfe des verständnisvollen Billy Freeman den Neuanfang und führt schließlich als Mitarbeiter eines Hospizes ein geregeltes Leben. Wegen seines Shinings und der daraus resultierenden Einfühlsamkeit erhält er als Sterbebegleiter bald den Spitznamen Dr. Sleep. Und parallel dazu, die junge Abra ist schon an ihrem 5. Geburtstag mit ihrer besonderen Gabe aufgefallen. Auch sie verfügt über das Shining in ungewöhnliche hohe Intensität. Als junges Mädchen kommt sie mit dieser Begabung unfreiwillig mit dem wahren Knoten in Kontakt. Ebenfalls über das Shining verfügende Sektierer, die kleine Kinder, welches das Shining besitzen, zu Tode quälen, um sich daran Angst und Schmerz austretendes Steam einzuverleiben und das eigene Leben zu verlängern. Das geht jetzt noch weiter.
Ja.
Verkürzt gesagt, Danny... Oder Dan Torrance, gespielt von Hugh McGregor, und Abra finden zusammen und begehren gegen hier den wahren Knoten unter Anführerin hier, Rose the Hat heißt sie, glaube ich.
Genau.
Auf.
Genau, Rebecca Ferguson. Ja.
Mike Flanagan führt Regie, hast du schon sehr richtig erwähnt. Totaler Innenregisseur in den letzten Jahren, bis vor 5 Jahren kaum was von ihm gehört und dann eben mit Oculus 2013 auf der Bildfläche aufgeschlagen, dann mit dem Ouija-Sequel Before Awake, Still, Gerald's Game gemacht, auch eine Stephen King-Adaption für Netflix und dann eben diesen Netflix-Serien-Blockbuster The Haunting of Hill House. Mhm. Auch dazu gibt es eine Bonus-Episode im Bahnhofskino mit der netten Katharina, also gerne reinhören. Ist ein Jahr alt, aber kann man im Feed suchen. Und jetzt jetzt eben Dr. Sleeps erwachen.
Mhm.
So.
Ja.
Hugh McGregor spielt die Hauptrolle. Den haben wir bereits erwähnt. Rebecca Ferguson, Rose the Head und Kylie Curran?
Ja, so würde ich sagen, ja. Genau. Ja.
So.
Und der Riese. Der Riese, bzw. der Fireman aus Twin Peaks, also Karis Chwiggin.
Ja, ja.
Ist auch mit dabei. Finde ich, hat mich sehr gefreut.
Sowieso, gut besetzte Sache. Auf einiger Nebendarsteller kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Wie war deine Seherfahrung?
Ich würde sagen, sehr gut. Mhm. Leider in zwei Abschnitten, weil 3 Stunden habe ich am Stück nicht durchgehalten. was bedeutet, dass ich praktisch den ersten Teil am Abend gesehen habe und den zweiten Teil dann am relativ frühen Morgen. Was sagen wir mal, so der Grundstimmung jetzt nicht so richtig zuträglich ist. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich den Film nur bedingt gruselig fand und ich weiß auch nicht genau, ob er wirklich gruselig sein wollte.
Ja.
Genau, nee, aber so war es gut. Ich war halt sehr gebannt, sehr, sehr, sehr fasziniert und durchaus sehr, sehr drin in dem Film. Es hat mir ein bisschen leid getan, dass ich dann irgendwann quasi mehr oder weniger auf der Hälfte halt dann Schluss machen musste für den Abend. Weil ich hätte ihn gerne am Stück gesehen. Und der Film, auch wenn er 1 oder 2 Längen hat, glaube nicht, dass er prinzipiell wirklich 3 Stunden hätte brauchen müssen. Hm. Nicht, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es dem Film auch rein stimmungsmäßig wirklich gut getan hätte, wenn man halt ihn gerafft hätte oder sowas, oder schneller erzählt hätte. Ich glaube ja, der Film funktioniert vor allem deswegen oder an vielen Stellen relativ gut, weil er eben sich sehr viel Zeit nimmt, um eben auch durchaus melancholisch zu sein oder eben nicht einfach zu sagen, so wie, hier hast du die Information, jetzt geht's weiter zum nächsten Action-Piece, sondern sich eben wirklich damit einfach Zeit lässt und all das. Und dennoch sage ich aber, der Film hätte nicht prinzipiell 3 Stunden sein müssen. Ist eine etwas schwierige Einschätzung. Aber sagen wir mal, als du sagtest vorhin, dass man nichts Wesentliches vermutlich verpasst hat, wenn man die 30 Minuten kürzere Fassung gesehen hat, dann dachte ich so bei mir, ja, ich kann es mir fast vorstellen.
Es ist eine Mutmaßung, weil ich habe mich tatsächlich auch nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe über den Film sowieso überhaupt fast gar nichts gewusst, bevor ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Das alles, was ich recherchiert habe zur Kinofassung im Vergleich zum Director's Cut, ist erst jetzt alles so im Nachgang geschehen.
Ja.
Habe mich vorab wirklich von allem ferngehalten, auch was Dr. Sleep betrifft, um einfach möglichst jungfräulich reinzugehen. Also.
Ja, ja. Ansonsten muss ich natürlich ganz ehrlich gestehen, ich habe weder The Shining noch Dr. Sleep gelesen.
Mhm.
Muss aber ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu The Shining habe ich nach Dr. Sleep jetzt wirklich Bock bekommen, beide Bücher zu lesen. Weil wir hatten uns ja 1 oder 2 Mal darüber unterhalten. Ich bin ja kein wahnsinnig großer Fan von dem Kubrick-Film, wobei ich mich entsinne, dass nach unserem Gespräch für den Podcast ich den Film deutlich positiver gesehen habe und wie soll ich sagen, nach der Analyse halt einfach deutlich, deutlich offener, glaube ich, gegenüberstehe. Zu meiner immerwährenden Schande fand ich ja damals diesen Zweiteiler oder Fernsehserie, wie man es immer nennen möchte, fand ich ja irgendwie besser, so in jungen Jahren.
Ja.
Nicht filmisch, sicherlich, aber halt einfach von dem Gruselfaktor oder was auch immer.
Ja.
Aber ich glaube, also mit The Shining selber bin ich, glaube ich, deutlich wärmer geworden, spätestens nachdem wir uns darüber unterhalten haben. Entsprechend war ich halt, ich würde fast sagen, ich war hellauf begeistert von genau dem, was wir vorhin versucht haben zu erklären, nämlich eben dieser Versuch, einen Brückenschlag hinzubekommen zwischen der Buchversion, der Adaption der zweiten Buchversion, dem, was halt Kubrick geschaffen hat, ohne nur in die Gimmickkiste greifen zu müssen, also damit eben auch in gewisser Weise respektvoll umzugehen, und dann eben trotzdem noch was Eigenes draus zu machen. Also ich dachte so bei mir, boah, die Jonglage-Nummer ist nicht die leichteste, aber sie gelingt. Zumindest aus meiner Sicht.
Ja.
Und ich war vor allem, glaube ich, auch deswegen so begeistert, weil ich hätte den schon sehr, sehr gerne im Kino gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Aber als ich die Trailer dazu gesehen habe und sie eigentlich ausschließlich Ausschnitte aus The Shining gezeigt haben oder aus den geremakten Szenen oder wie auch immer, dachte ich so bei mir, das brauche ich doch nicht, weil ich kenne doch The Shining. Ich muss das doch jetzt ja alles nicht sehen. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt mal noch das eine hinzufügen darf, wenn ich andere verspätete Fortsetzungen da so ranziehe, sowas wie, keine Ahnung, Return to Oz oder sowas, dann finde ich, funktioniert Dr. Sleep deutlich besser.
Gibt auch gelungenere, oder ich meine, ob die jetzt gelungener sind, das kann ich nicht beurteilen, aber sehr viel populärere verspätete Fortsetzungen wie Blade Runner 2049, der total abgefeiert wurde.
Ja, total. Ja, ja,
viele nicht. Sagen, es ist besser als das Original.
Naja, so weit würde ich nicht gehen wollen, aber er hat mir auch gefallen, also durchaus. Ja. Ich glaube, es lässt sich sehr, sehr schnell irgendwie zusammenfassen auf diesen Respekt vor dem Original und vielleicht eben auch dem Verständnis, was dahinter steckt und was sind tatsächlich die wesentlichen Punkte und all das. Und das sehe ich halt hier bei Dr. Sleep auch.
Ich habe immer noch nicht meine Gefühlslage so ganz bezüglich Dr. Sleep sortiert, ganz ehrlich. Also ich bin aus dem Filmerlebnis rausgegangen mit gemischten Gefühlen. Ich fand, er hat streckenweise starke Längen, also klar, kann man so diplomatisch nennen. Ich möchte einfach gerade heraus sagen, er hat mich stellenweise wirklich gelangweilt. Ich habe teilweise eben auch wirklich gemeint, zu merken, wo denn irgendwie das Extramaterial ist, weil er eben für mich gerade so im mittleren Teil Probleme hat, wirklich das Tempo zu halten oder einfach mein Interesse am Leben zu halten, wo ich dann wirklich auch denke, Szenen werden, fühlen sich stellenweise repetitiv an und Sachen werden gesagt, die ich an anderer Stelle schon meine mitbekommen zu haben. Ich kam nicht immer, also etwas, wo ich mich ganz gut reinfühlen konnte mit der Zeit, ist halt dieser merkwürdige Mix aus Kubrick-Film oder Kubrick-Einflüssen und Stephen King-Roman. Ich finde, er fühlt sich überwiegend nach Stephen King an. Einfach dieses ganze übernatürliche Konzept, auch dieser Einsatz von diese überlebensgroßen Schurken mit ihren sprechenden Namen. Also allein Rebecca Ferguson als Rose the Hat, also konzeptionell, die entstammt im Stephen King-Roman, das weißt du eben. Ja. Kubrick hätte die als erste gestrichen.
Natürlich.
Der hätte gesagt, das ist irgendwie eine wirre Traumerscheinung, die schneiden wir komplett raus, die darf einmal 10 Sekunden so ein Flashback auftauchen. Und der Rest ist, keine Ahnung, der böse Geist des Alkoholismus, seines Vaters, der Dan durch den Film jagt.
Ja, natürlich. Aber damit hast du natürlich, glaube ich, genau den Punkt getroffen, warum Stephen King halt die Shining-Filmversion nicht mochte.
Ja.
Naja, es ist halt einfach, die Stephen King, ich glaube, wir hatten uns schon mal irgendwann drüber unterhalten, hat halt mehrere sehr, 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 sehr großartige Fähigkeiten. Und eine davon ist eben, belanglose Dinge, also Alltagsdinge zu nehmen und da den wahren Horror praktisch rauszuarbeiten. Das aber zu verpacken hinter klassischen Horror-Tropes quasi. Also wie wir es auch zum Beispiel gemacht haben, als wir uns über den Werwolf von Tarkel Milz. Unterhalten haben. Oder S natürlich ganz genauso, also ganz, ganz stark sogar. Ne? Das ist halt, wie gesagt, wir nehmen halt diese Dinge, die Kinder erschrecken oder die unangenehmen Sachen, die wir alle kennen, aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen. Und ich habe hier praktisch eine Art philosophische Abhandlung über den Grusel an sich. Aber damit ich es verkauft bekomme, machen wir jetzt hier noch einen bösen Clown und noch einen Vampir und noch eine große Spinne und was nicht alles. Und bei The Shining, nochmal, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe damals diese Serie gesehen, haben wir halt diesen ganzen Geisterkram. Und wir haben im Prinzip das Haunted House. Ja? Und die psychokinetischen Fähigkeiten von Danny und all diese Sachen. Das hat ihn interessiert und das ist im Prinzip der Aufhänger. Und das, was natürlich, sagen wir mal, das wirklich Tolle an der Geschichte ist, ist eben im Prinzip der Verfall von Jack Torrance im Alkoholismus, in seiner Rolle als Vater, in der Isolation im Overlook Hotel. Und der wahre Horror, der halt kommt, wenn eben diese Leute eingeschlossen sind und eben ihre Probleme quasi, vor denen sie ja wegrennen, quasi mitnehmen und irgendwo anders lassen können. Und das hat Kubrick interessiert. Also hat er den ganzen übernatürlichen Kram, sagen wir mal, auf eine visuelle Ebene, auf eine Stimmungsebene verpackt und beschränkt sich halt eigentlich mehr oder weniger auf das Dilemma, dass eben das psychologische oder auch das soziale Dilemma, das dann eben praktisch durch Jack Torrance mit der Axt da so praktisch
gelöst wird,
ja, von mir aus, dass also, oder zumindest auf die Leinwand gebracht wird. Mhm. So, und das hat vermutlich King nicht gefallen. Mhm. Und Flanagan hier ist jetzt clever genug, genau diesen Aspekt zu sehen, dem Respekt zu zollen und ihn halt in seine Filmversion zu packen und im Prinzip zu zeigen, okay, wie geht's denn eigentlich Danny 20, 30 Jahre danach mit den Erinnerungen an das und damit wir auch wissen, was er damit meint, gibt's halt die Flashbacks zu The Shining, die wirklich sehr, sehr gut aussehen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dann haben wir halt, aber hat er aber gleichzeitig, sagen wir mal, die vordergründige King-Version vielleicht etwas ernster genommen, als das Kubrick damals tat.
Ja, ich mutmaße mal. Ja, zum Teil, weil ich muss auch sagen, die Dr. Sleep, den Roman habe ich nicht gelesen, der eben, also für mich kam der einfach mal 20 Jahre zu spät, um mein Interesse zu entfachen. Ich lese auch mittlerweile einfach kaum noch Stephen King. Ich habe diesen JFK-Zeitreiseroman gelesen vor plus minus 10 Jahren, als er rauskam. Ich glaube, das ist auch das einzige King-Buch, was ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, mein Interesse an King ist mittlerweile relativ gering. Mhm. Und Dr. Sleep hätte ich vor 20 Jahren wahrscheinlich gelesen, aber mittlerweile einfach kein Interesse mehr. Und als da die Kritiken auch noch sehr durchwachsen waren, muss mal nett zu sagen, ich glaube, ehrlich wäre, die Kritiken waren eher schlecht, dachte ich mir, ja gut, das spare ich mir auch. Ich muss auch nicht wissen, was Danny Torrance jetzt 30, 40 Jahre später macht. Mhm. Egal. Geschenkt. Genug Leute kaufen das. Es ist wieder ein Blockbuster-Roman. Ich kann es komplett verstehen, dass es verfilmt wird. Ich kann auch komplett gut nachvollziehen, was dir gefällt. Ich glaube, einige Sachen, die dir besonders gut gefallen haben oder die du zumindest irgendwie interessant fandst, die haben mich eher irritiert. Und ich frage mich eben, wie gelungen die umgesetzt sind, wenn es wie in meinem Fall, ich kann es rein subjektive Meinung, klar, natürlich nur. Natürlich. Nichts Allgemeingültiges, was ich hier sage. Ich frage mich, wie erfolgreich das in meinen Augen sein kann, wenn ich tatsächlich 1 bis 1,5 Stunden brauche, um mich daran zu gewöhnen, dass ich habe dieses merkwürdige Hybrid, fast schon schizophrene etwas von einem Ding sehe, von dem ich das Gefühl habe, okay, das ist auf dem intellektuellen Kapital mehrerer Männer in dem Fall gewachsen und ich weiß nie so recht, woran ich bin. Bin ich jetzt in einem King-Roman, bin ich in einem Flanagan-Film, weil ästhetisch ist der sehr nah an. Ich weiß nicht, ob du diese Netflix-Serie von ihm gesehen hast oder das Spielverfilmung von Netflix. Also sehr, sehr typisch Flanagan. Er hat dieses sehr harsche Color-Grading, diese starken Kontraste. Es ist eben auch schon ein betont anderer Look, den er hat, den er aber versucht, er versucht dabei eben Kubricks Look und auch seine Erzählung zu emulieren oder fortzusetzen, quasi weiterzuführen. Und ich komme nie so richtig rein, weil ich immer denke, wo bin ich hier gerade? Wäre ich nicht lieber in einer von diesen drei Sachen, in einem Mike Flanagan-Film, in einem Stephen King-Roman oder in einem Stanley Kubrick-Film, als irgendwie so eine Mischmasch aus den dreien. Und streckenweise, wenn es so am Ende wirklich so in Richtung geht, okay, wir machen jetzt quasi ein Sequel zu The Shining, dem Kubrick-Film, das ist so die letzte Pi mal Daumen 40 Minuten, ich habe nicht die Zeit genommen.
Ja, so aber grob,
Dann, ehrlich gesagt, funktioniert das für mich relativ gut.
Ja.
Komischerweise, bis dahin, gerade zu Beginn, gefiel mir diese, wir remixen jetzt nochmal den alten Kubrick und bauen die alten Szenen nach in neuen Kulissen mit neuen Schauspielern, gerade nicht so gut, weil ich dachte, ach, eigentlich schade, habe mich auf was Neues gefreut. Wieso spielt jetzt nicht mal Danny Lloyd den kleinen Jack, sondern
weil er 40 Danny Jahre älter ist?
Ja, wozu brauchen wir diese Szene? Wieso muss ich nochmal sehen, wie er durch den Roller fährt, durch die Gänge, mit dem Roller durch die Gänge des Overlook Hotels fährt? Ja. Wieso muss ich die alte Dame nochmal sehen, die aus der Wanne steigt? Nicht nur einmal, ich sehe die im Laufe des Films 15 Mal
mindestens.
Ja. Also Mike Flanagan scheint sich hier dieses Motiv verliebt zu haben.
Ja, natürlich,
klar. Das eben komplett auch seine Wirkung verliert, wie du schon richtig sagst, auch nicht mehr wahnsinnig gruselig wird.
Ja. Aber es kriegt ein anderes Motiv dadurch. Also ich meine, also ich tatsächlich finde das sehr clever sogar. Zum einen, ich meine, die Frage, warum müssen wir sehen, wie Danny als Kind halt durch diese Gänge fährt, damit wir wissen, dass dies eine Fortsetzung ist. Und weil Mike Flanagan das eben auch gerne mal drehen wollte. Weißt du? Das ist die einfachste Antwort. Ja, das ist der Grund, warum ich manche Seiten so layoute wie, keine Ahnung, in Watchmen oder sowas. Ja, da kommt der Fan dann halt durch. Aber die Funktion für den Film ist natürlich meiner Meinung nach zumindest auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Mhm. Erstens die Verbindung zu schaffen, auch vielleicht für Leute, die den Film, also die The Shining halt lange nicht gesehen haben, und aber auch stimmungsmäßig reinzukommen. Also im Prinzip zu zeigen, also um dann zu zeigen, an welchem Punkt ist halt der Ewan McGregor Danny, müssen wir erstmal verstehen, wo war er denn als Kind, weil darauf baut ja der ganze Kram auf. Also nehmen wir praktisch eine ikonische Szene, die vielfach nachgestellt wurde, parodiert wurde, referenziert wurde. Keine Ahnung, ich erinnere mich in einem Gorillas-Video damals, ganz am Anfang fährt halt eine Jamie Hewlett-Zeichnung irgendwie auf so einem Roller durch die Kong-Studios und so. Also, weißt du, und dann kommen natürlich auch so händchenhaltende Zwillinge und sowas. Also, das ist halt so ein klassisches Motiv. Und natürlich genau das gleiche gilt halt für die alte Dame aus der Badewanne. Oder eben die Zwillinge. Ja. Oder eben das Blut, das aus dem Fahrstuhl kommt und diese ganzen Sachen. Also, praktisch, das sind halt Bilder, die referenziert werden, um nicht nur quasi die Fortsetzung von The Shining visuell festzutackern, ja, sondern auch eben, um eine Stimmung zu projizieren, die sehr, sehr schnell erreicht werden muss. Also wir sagen, du musst dann sehr, sehr schnell wissen, an welchem Punkt sind wir hier. Und diese Szenen bringen dich quasi sofort zurück.
Genauso und Daniel, was wäre weniger gewesen, hätte man einfach die Szenen aus dem alten The Shining
so,
digital nochmal aufbereitet und nochmal benutzt, denn der Film zeigt uns nichts Neues. All das, was wir sehen, okay, klar, die Szene der von
Wendy
genau, ja, und Danny vom Fernseher beim Looney Tunes gucken ist neu, aber so eine ähnliche Szene gab es eben auch schon im Originalfilm.
Ja, okay.
Und all die anderen Szenen auch, wieso nimmt man da nicht einfach die alten Szenen nochmal, sondern sagt man, besetzt das eben neu und
das Neue. Naja, weil wir ja mit den Figuren noch ein paar andere Sachen erleben müssen.
Also tun wir aber nicht wirklich, oder?
Natürlich tun wir es ganz dringend. Also zum Beispiel die Szene halt mit wie du gerade ganz richtig gesagt hast, mit Danny und Wendy halt vor dem Fernseher, in der halt und eben mit Danny, der eben, also wir erfahren, dass die Geister aus dem Overlook eben nicht verschwunden sind, nur weil die halt da weggefahren sind.
Ja.
Ja. Oder wir sehen eben auch in der Filmversion von The Shining ja verstorbenen Dick Halloran, sodass wir halt wissen können, also und dann erfahren wir diese ganze Geschichte mit den Boxen, in denen die Geister eingesperrt werden können und all diese ganzen Sachen. Und dafür brauchen wir logischerweise einen jungen Schauspieler, der das halt praktisch nachmachen kann.
Aber wieso eins zu eins nachbauen? Wieso so eine Pastiche-Nummer? Wieso nicht sagen, ich mache künstlerisch, setze ich dir meinen eigenen Stempel auf, sondern ich versuche das eins zu eins inklusive Frisuren und Look und alles irgendwie
vermutlich die Illusion der direkten Fortsetzung gebrochen werden würde. Okay. Also nicht, dass du nicht recht hättest. Ja, also es ist auch so, mir sind auch so ein oder zwei Mal solche Gedanken gekommen. Also spätestens, wenn dann eben tatsächlich Jack Torrance selber auftaucht, Henry Thomas heißt der Schauspieler.
Ja, der spielt Elliot in E.T., der kleine Junge aus E.T.
Ja. Neben dem stand ich 10 Meter weiter letztes Jahr in Düsseldorf. großartig. Ich hätte ihn nicht erkannt. Großartig. Mhm. Da habe ich dann eben auch gedacht, also irgendwie, ich habe mich gefreut, dass Jack Nicholsons Figur auftaucht in irgendeiner Form, dass das praktisch referenziert wird. Ich glaube, es ist auch durchaus eine gute Szene. Es ist eben auch auch wiederum sehr clever geschriebene Szene, weil praktisch diese Funktion, also praktisch das, was eben Lloyd, der Bartender, damals halt Joe Turkel, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn so ein Joe Turkel Lookalike gefunden hätten.
Ja.
Und eben Jack Nicholsons Figur, was die halt bereden, und das wird ja wiedergespiegelt in dem, was halt Danny jetzt eben mit Jack halt dann praktisch bespricht. Und ich habe dann aber auch irgendwie gedacht, Also ich hätte es ja fast lustiger gefunden, wenn sie wirklich einen alten Jack Nicholson hingestellt hätten. Aber da fragte ich mich auch so ein kleines bisschen, ist diese Pastiche-Nummer, die du ja gerade besprochen hast, geht das nicht schon ein bisschen zu weit? Ist das nicht, also kann ich als Zuschauer das jetzt hier noch ernst nehmen? Mhm. Wenn ich im Prinzip so einen Mummenschanz habe mit wie du grad, genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, mit der schlechten Frisur, die Jack Nicholson damals hatte und all dem und den hochgezogenen Augenbrauen.
Ja klar, Dr. Sleep, der Film ist ein The Shining, der Film Cosplay für mich in über weite Strecken.
Im Prinzip ist es das, genau. Und ich fragte mich halt tatsächlich, kann ich das ernst nehmen? Aber, und das mag auch ehrlicherweise nicht zuletzt an Ewan McGregor liegen, weil der ist ziemlich großartig. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich jemals einen schlechten Film gesehen habe mit Ewan McGregor. und ja, ich schließe die Prequels von Star Wars damit ein. Zumindest er selber ist immer sehr gut. Ja, ja. Und einfach dadurch, dass er sich halt praktisch da so drauf einlässt. Und ich halt eben zu keiner Zeit bezweifle, dass er eben tatsächlich, also er in seiner Rolle wirklich mit dem Geist seines verstorbenen Vaters, mit dem er halt ein echtes Beef noch hat, wegen des ganzen Alkoholismusgeschichte und vielleicht auch wegen der Axt, dass er halt praktisch diese Diskussion führt, die eben sehr wohl sehr sehr tiefschürfend ist, sehr emotional. Und dann lasse ich mich eben auf den Cosplay-Aspekt ein. Von daher habe ich damit ehrlicherweise erstaunlich wenig Probleme. Und ganz im Gegenteil, als der Film fertig war, dachte ich mir, ich habe mich sehr gefreut, dass eben Flanagan halt im Prinzip diese Shortcuts, diese visuellen Shortcuts genutzt hat, um eben mich halt sehr, sehr schnell in genau diese Stimmung zu bekommen, die ich meiner Meinung nach als Zuschauer in einem Sequel von The Shining gebraucht habe.
Ja gut, es ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube auch unsere da in der Hinsicht, also bezüglich des Gelingens oder Misslingens dieser ganzen Elemente, das hängt wahrscheinlich auch zu einem nicht unerheblichen Teil davon ab, wie sehr man eben mit dem Herzen am Original The Shining-Film hängt. Und für mich ist es eben Zeit meines Lebens, und zumindest seit sehr langer Zeit, seit 30 Jahren, einer meiner Lieblingsfilme. Immer gewesen, wird er immer bleiben. Mhm. Und ich hänge eben sehr an diesem Originaltext, an diesem filmischen Text. Und für mich ist das so ein bisschen auch Grabräuberei, was hier jemand wie Mike Flanagan mit dem Segen des Stanley Kubrick Estate und Stephen King himself da begeht, zu sagen, ich nehme einfach Bilder, die nicht meine sind und quasi male die nochmal neu. Also malen nach Zahlen, quasi nach einem bereits existenten Vorbild.
Und das ist so ein bisschen schade. Aber er setzt sie ja in einen neuen Kontext. Und damit ist es meiner Meinung nach nicht nur legitim, sondern tatsächlich auch was sehr Eigenes.
Manchmal tut er das. Manchmal kontextualisiert er sie neu. Manchmal ist es aber eben auch einfach nur eine 1:1-Kopie von einem bereits bestehenden und zum Beispiel die Aufzüge, aus denen das Blut läuft. Das ist auch so ein Bild, was natürlich ikonisch als filmisch, als visuelles Denkmal in den Filmkanon, in die Filmgeschichte eingegangen ist. Ja, das referenziert er eben nur, das repliziert er eben nur mit der modernen Technik. Sieht genauso gut aus wie damals, bloß eben ein bisschen visuell ein bisschen anders, weil irgendwie kontrastreicher und mehr digitales Color Grading rein, wie auch immer. Aber im Grunde ist es 1:1 das gleiche Bild und es hätte nicht sein müssen. Ja. Er bringt es einfach rein. In dem Moment, in die Aufzüge gezeigt werden und Rebecca Ferguson draufblickt, dachte ich mir, okay, die Vision, die wird er uns geben.
Natürlich tut er das. Natürlich tut er das. Und ich sage, er muss es auch tun.
Ja.
Er muss es tun. Okay. Erstens für mich als Zuschauer, weil schon als Ewan McGregor an diesen Fahrstühlen vorbeiläuft, denke ich mir, da kam doch das Blut raus. Ja, das ist mindestens 5 Minuten, wenn nicht sogar 10 Minuten, bevor Rebecca Ferguson darauf vorbeiläuft. So.
Wieso macht er die Fahrstuhltür nicht auf und irgendwas anderes schwappt raus? Schafsmilch.
Ja, weil dann das Publikum gesagt hätte, ja, Moment mal kurz, aber das war doch keine Schafsmilch, das war doch Blut.
Ja.
So. Und außerdem, meiner Meinung nach, kontextualisiert er es sehr wohl neu, indem er Rose the Head nämlich ein bisschen höhnisch grinsen lässt. Mhm. Ne? Sie steht davor, das Blut schwappt in Zeitlupe und sie steht da, grinst ein bisschen und geht weiter.
Mhm.
Ja? Und der junge Danny, ich weiß gar nicht, hat er sich in die Hose gemacht? Also auf jeden Fall irgendwas passiert da. So, dieser Kontrast, den du als Shining-Zuschauer hoffentlich einigermaßen im Kopf hast. Ja, ich glaube, das Problem des Films ist eher dann, wenn du eigentlich den Kontext nicht verstehst. Also selbst den Präkontext, der rekontextualisiert wird. Wenn du den nicht verstehst und dafür kein Interesse hast, dann funktioniert der Film vermutlich nicht.
Ja, er macht sich nicht in die Hose. Ich glaube, er schlägt sich die Hände vors Gesicht.
Oder das wird
aufgegabelt mit dem Finger im Mund, ja.
Ja. Die Nummer war das. Ja, Entschuldigung. Ja. Du hast ihn einfach besser im Kopf, den Film. Und da bin ich ihm ehrlicherweise auch relativ dankbar, weil mir das eben auch als im Zuschauer, der nicht so ein großer Fan davon ist, das durchaus leichter macht, eben sich an diese Dinge zu erinnern. Also zumindest im gröberen Sinne.
Ja. Ich finde auch ehrlich gesagt die visuellen Reminiszenzen nicht grundsätzlich verkehrt. Ich finde es zum Beispiel, ich möchte sagen, sehr gut, vielleicht sogar brillant gelöst beim Gespräch, das eben Ewan McGregor hat mit seinem zukünftigen Boss da, diesem Doktor, in diesem Pflegeheim.
Ja, super.
In dem eben plötzlich das Büro vom Hotelmanager auch wieder auftaucht, aber in einem völlig anderen Kontext.
Ja, aber das ist auch cool. Das ist auch cool. Ja, das fand ich, ja. Das ist sehr unangenehm.
Und ich glaube, wenn du halt den Film nicht so komplett verinnerlicht hast, wie ich jetzt, der den irgendwie 20, 30 Mal den Originalfilm gesehen hast, wirst du wahrscheinlich als Zuschauer, der The Shining das Original vielleicht ein, zwei Mal gesehen hat, wie es die meisten von den Menschen, die Dr. Sleep sehen, gehen dürfte, die denken, irgendwas ist komisch an der Szenerie.
Ja,
aber und das ist gut. Das ist sowas, dieses Gefühl des Uncanny, weißt du?
Absolut. Aber interessanterweise, bei dem Büro habe ich auch gedacht, Moment mal kurz. Doch, der sehr, sehr, sehr schön. Ich sag's nochmal, ich finde, also auch was du vorhin gesagt hast, dass bestimmte Teile einfach so ein bisschen auseinanderfallen. Hier ist King, da ist Kubrick, da ist Flanagan. Fand ich eben einfach bei der gesamten Länge des Films jetzt nicht weiter dramatisch. Muss aber sagen, dass es mir auch aufgefallen ist. Also gerade halt, dass die ganzen Szenen mit hier dem True North, also eben Rose und Snakebite Andy und
Crow-Daddy.
Crow-Daddy und wie sie alle heißen, und der Riese. Dass das eben alles auch, also das wirkte eher so rein, keine Ahnung, von der Szenerie her, von dem, wie es gefilmt ist und all das, da dachte ich eher so an sowas wie True Blood oder sowas.
Ja, schon, ne?
Und das fand ich aber einen interessanten Kontrast auch durchaus zu sagen, wir schwelgen nicht nur in der Vergangenheit, wir gucken uns nicht immer nur 1980 an, sondern wir sind eben auch so halbwegs aktuell. Und gucken mal, wie dann die Figuren daran funktionieren.
Ja.
Ich fand, es ist mir aufgefallen, aber ich fand es halt, wie gesagt, ich fand es nicht dramatisch. Ich dachte sogar bei mir, vielleicht hat der Wahnsinn Methode.
Die Bezugnahme, weil du gerade sagst, die Bezugnahme auf Aktualitäten, die gefiel mir, die fand ich so ein bisschen sehr platt. Da musste ich ja doch irgendwie ein, zwei Mal lachen und ich glaube nicht aus den beabsichtigten Gründen, wenn es dann irgendwie hieß, die heutigen Smartphones und Netflix haben die Kinder ihres Steams beraubt und so. Der Steam hat nicht mehr die Qualität, weil die Kinder irgendwie zu durchgetaggt seien von der digitalen Welt heutzutage. Und ich dachte schon so, da spricht dann doch, glaube ich, eher so jetzt der Stephen King, der langsam greise werden, dass Stephen King aus diesen Dialogen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch so im Original, im Roman enthalten ist. Keine Ahnung. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gelesen. Wie erfolgreich fandest du den umgesetzt, diesen vampirähnlichen Kult, diese Sekte? Für dich gelungen oder?
Relativ, aber einfach nur, ich fand ihn nicht sehr originell. Das ist, glaube ich, mein größeres Problem. Ich fand, Rebecca Ferguson war toll.
Ja.
Also ich fand sie sehr, 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 sehr gut. Ich fand auch Zahn McLarnon, wie heißt er?
Ja, genau.
Also Crow Daddy, fand ich auch durchaus, also am Anfang blöd, ehrlicherweise, und dann aber gewann er halt im Laufe des Films und spätestens, wenn er Abra dann kidnappt und da diese kurze Szene, die Szene, die zu einem Ende führt, hat im Auto, dachte mir, ja doch, der hätte eigentlich sogar Potenzial, aber so diese Idee halt mit dem Steam und all dem Sachen und eben dieser Vampire Nation da, ich fand das halt, das ist halt nicht sehr originell. Also ich verstehe den Ansatz zu sagen, wir brauchen halt irgendwas Greifbareres als eben als halt diese Geister. um halt physischen Terror halt auszuüben, aber also, nee, aber prinzipiell fand ich es aber erstmal trotzdem ganz, also die Schauspieler waren halt relativ gut, und es funktionierte halt im Rahmen dessen, was es halt war.
Ich habe auch das Gefühl, ohne jetzt wirklich jede Menge Beispiele nennen zu können, dass ich diese Geschichte um die Vampire oder um diese
Psychovampire halt, ja.
Ja, schon x-fach anderswo gesehen habe.
Ja, das ist ich.
Und statt Blut ist es dann eben dieser Steam, der, man kann es zum Ausdruck nicht sagen, für Menschen, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, der den Kindern entweicht, quasi als Manifestation ihrer Angst, die sie spüren im Augenblick ihres Todes, und der dann eben von diesen vampirähnlichen Kreaturen aufgesogen wird und deren Leben verlängert und den man offensichtlich auch speichern kann. Also,
ja. Zumindest in solchen Kanistern, ja.
Ja, das finde ich auch. Ich fand es konzeptionell besser als in der Umsetzung. Ich glaube, als sie doch darüber redeten, und am Anfang wird das eben sehr, sehr elliptisch erzählt, man sieht dieses Mädchen, Violet, glaube ich, die zuschreitet auf Rose the Hat, und die umgarnt sie eben mit einem Gespräch, und dann siehst du eben so einen harten Schnitt und dann zu ihrer Mutter, die schreit, wo bist du, und dann ruft nach ihrer Tochter, und man sieht eben diese Wohnwagen, diese Camper davonfahren. Und da fand ich es gelungener, weil tatsächlich da tut mein Kopfkino Wunder und malt sich da aus, was mit dem Kind passiert sein könnte. Ja. Wenn man es dann am Ende sieht bei diesem Jungen, der vom Baseballspiel kommt da und genappt wird, und dann, ich möchte nicht sagen wahnsinnig explizit, wobei die Szene schon durchaus grausam ist, weil es eben auch Gewalt ist, die gegen ein Kind ausgeübt wird, aber es ist jetzt nicht exploitativ in dem Sinn, dass man das dem irgendwie die Gedärme rausfallen. Man sieht da ein bisschen Blut spritzen und das Kind schreit sehr lange.
Ja.
Verliert sehr schnell an Intensität für mich. Also erstmal dieser Schockmoment, so von wegen, die bringen jetzt hier wirklich ein Kind oben vor der Kamera, so. Nicht in echt, weißt du, aber
ja, klar.
Sieht man eher selten in großen Mainstream-Produktionen, aber liest man sehr häufig in Stephen King-Büchern.
Ja.
Aber wenn man dann sieht, auch der in Verbindung mit diesem Spezialeffekt, der so okayisch aussieht, wie ab dem Kind da dieser Dampf entweicht, denke ich mir schon so, schade. Also sehr intensiv, die Kindstötung, auch sehr, sehr mutig für eine große Studioproduktion. Dann letztendlich so als Ritual, die visuelle Umsetzung als Ritual, bedingt gelungen. Aber mag auch an den Effekten liegen.
Ja, ich hab ein bisschen andere Perspektive drauf, weil ich glaube, du hast grundsätzlich erstmal recht, also was die Effekte angeht und so, und auch, sagen wir mal, was die Bedrohung angeht, die davon ausgeht, sagen wir, dass bei The Shining geht halt einfach deutlich mehr unter die Haut. Aber
unter die Haut, sehr gut. Ich muss gerade an den Tod von Rose the Hat denken. Also.
Ja. Genau, aber diese Ekstase, die diese Vampire da haben und sich quasi an dem Leid des Kindes da weiden, das ist schon sehr unangenehm. Also ich kann nicht behaupten, dass diese Szene mich in irgendeiner Form kalt gelassen hätte. Ganz im Gegenteil, ich glaube auch da die fand ich halt dahingehend durchaus sehr effektiv. Weil mir dadurch bewusst wurde, dass eben diese Viecher, diese True Not Heinies, dass mit denen halt nicht zu spaßen ist. Und dass das eben wirklich widerliche Charaktere sind, dass sie halt wirklich widerliche Dinge mit ihren Opfern halt anstellen. Was halt vorher mit Violet ganz am Anfang des Films eben nicht so klar ist, und da hast du natürlich recht, der Kopfkino funktioniert da ja, aber sie sehen halt alle sehr aus dem Fundus irgendwie eingekleidet aus, sie sagen, die schauspielerische Leistung aller, die eben nicht Zen McLaren oder Rebecca Ferguson sind, ist halt, naja, und so, also von daher, die halt irgendwie als wirklich ernst zu nehmen.
Ja, deswegen funktioniert es am Anfang besser, wenn man sie nur kurz sieht.
Ja, sicher. Ich will dir nicht widersprechen. Ich will dir nur sagen, dass aber gerade diese Szene, die du gerade beschrieben hast, für mich halt an der Stelle etwas anders gewirkt hat, weil ich irgendwie dachte, die sind wirklich eklig. Ja. Und das ist eine ganz, ganz kunstgemeine Sache, die da gerade passiert. Und so viel Empathie habe ich halt zu dem Zeitpunkt bereits mit Abra und eben logischerweise mit Danny, dass ich eben nicht möchte, dass es diesen beiden Figuren passiert.
Ja, okay, dann lass uns da einfach unterschiedlicher Meinung sein. Ich möchte ja auch nicht behaupten, dass die Szene des kleinen Jungs, der Tod des kleinen Jungs da irgendwie nach dem Baseballspiel für mich nicht gewirkt hat. Also auch die Szenerie erinnerte mich an andere, ja, nicht so gelungene Stephen King-Filme.
Ja.
Eine ganze Filmreihe neben dem Maisfeld. Das ist ja schon alles sehr effektiv und ich, also stimmungsvoll einigermaßen umgesetzt, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was man da von Seiten der Effektkünstler oder der Schauspieler mehr hätte leisten können. Ich stelle es mir auch als relativ undankbar vor, irgendwie Teil eines Ensembles zu sein, zum großen Teil eben keine auch Sprechrolle zu haben oder vielleicht mal eine Dialogzeile und darüber eine ganze Figur etablieren zu müssen. Das fand ich jetzt auch ganz hilfreich bei dieser kleinen Making-of-Featurette, wo sie da innerhalb von 3 Minuten durch diese ganzen durch den ganzen wahren Knoten durchpeitschen und offenbar für jeden so eine Background-Story haben und dann Mike Flanagan sagt, und das ist irgendwie hier die verrückte Rosie und die stammt von den, weiß nicht, den sonst wo aus hat ungarische Vorfahren und da kommt aus einer alten Hexendynastie. Ich dachte mir, okay, interessant, ist ja gut zu wissen, aber spielt das im Film eine Rolle? Nein, auch nicht im Director's Cut. Insofern, ja, für mich eben auch nur bedingt effektiv. Also meine Elternteil Panik war größer zu Beginn des Films, weil das tatsächlich, glaube ich, aber auch der Tatsache geschuldet war, dass diese Szene eben mehr in der vermeintlichen Realität verhaftet war, als dann die spätere Szene, die eben eindeutig ins Fantastische geht.
Absolut.
Tut eben aber keinen Abbruch der Tatsache, dass natürlich alles, was du sagst über Rebecca Ferguson oder Zane McLaren, super ist. Eher sowieso, also Entschuldigung, Zane McLaren, einer, finde ich, der fähigsten Köpfe der letzten Jahre, auch vor allem im US-Fernsehen. Ich habe ihn in so vielen tollen Serien, in nicht so tollen Serien auch teilweise gesehen, wie Westworld, wo er immer das Beste ist an der ganzen Show. ich freue mich immer, ihn zu sehen und ich freue mich, dass er jetzt auch, glaube ich, mittlerweile, er ist gar nicht mehr so jung, jetzt auch langsam eine große Karriere hat und in großen Produktionen auftaucht.
Genau.
Gutes Ding, ja, gute Besetzung, viel gerettet einfach durch die Besetzung, wie überall auch. Wir haben zum Beispiel Carl Lumbly noch gar nicht erwähnt als Dick Halloran. Ich finde den
richtig
super als Nachfolger von Scatman Crothers.
Ja, was auch durchaus eine gewisse Leistung ist. Ne? Also
ey, was für eine Stimme dieser Mann hat.
Ja.
Ey, ich bin neidisch. Das ist, stell dir mal vor, der würde einen Podcast machen. Meine Güte.
Vielleicht tut er das ja.
Vielleicht, ja.
Nee, also auf jeden Fall. Also der... Nochmal gesagt, es gibt Dinge, die funktionieren halt in dem Film besser als andere. Es gibt Sachen, die sind origineller als andere. Es gibt bessere Einsätze verschiedener Motive und all das. Und unterm Strich finde ich aber eben tatsächlich den Versuch wirklich wahnsinnig gelungen, eben mittels dieser Riege von wirklich großartigen Schauspielern unter der Zuhilfenahme irgendwie sämtlicher Vorgängerressourcen quasi, da eben ein Film zu machen, der halt einfach, glaube ich, auch besser ist, als er hätte sein müssen.
Mhm.
Ja? Also nochmal, ich glaube, genauso wenig wie du damals gesagt hast, ja, ich brauche jetzt eigentlich keine Fortsetzung von The Shining, in Buchform, hat, glaube ich, kein Mensch gesagt, ja, ich brauche dringend eine Fortsetzung vom Film, von Kubrick.
Sie hätten auch außer vielleicht Warner, die gesagt haben, wir brauchen die Kohle.
Ja, sicherlich. Aber sie hätten eben auch sagen können, ja, komm, wir schieben das jetzt alles weg. Ne? Wir machen jetzt einfach das Buch. Und wenn es da irgendwelche Sachen gibt, die nicht dazu passen, ist doch egal. Das ist ja was völlig Eigenes. Hätten sie, wie gesagt, alles gar nicht machen müssen. Und der Grad an Mühe, der da reingewandert ist, ist einigermaßen beeindruckend, immer noch.
Frage an dich, wie war deine Wahrnehmung bezüglich der parallelen Handlungsstränge zu Beginn des Films plus auch nochmal Zeitsprüngen?
Ja.
Ich empfand das als, ich bin da ganz ehrlich, als etwas anstrengend zu Beginn. Es hat mich fast so ein bisschen an serielles Erzählen erinnert.
Ja.
Also das, was ich jetzt aus neueren Fernsehserien kenne, dass man wirklich sagt, ich baller erstmal den Zuschauer oder Zuschauerin eben zu mit verschiedenen Figuren, völlig kontextfrei, auch noch in verschiedenen Zeitebenen. Also der Film spielt 1980, 2011 und 2019. Auch das hat es mir zu Beginn schwer gemacht, neben den ganzen visuellen Reminiszenzen irgendwie an den Kubrick-Film, mich da so richtig reinzufinden, weil ich dachte, wo sind wir doch mal? Wer ist das jetzt gerade?
Ja, also ein bisschen geholfen haben die Untertitel. Ja, weil ich ja dazu tendiere, meistens Filme auf Englisch zu sehen mit englischen Untertiteln. Einfach deswegen, weil ich den Film selten wirklich laut anhaben möchte. Also vor allem keine Gruselfilme oder Actionfilme, weil ich will, dass mein Spross aufwacht.
Papa, was guckst du?
Ja, genau die
Nummer. Was machen die da mit dem Jungen und den Messern?
Aha. Ja, brauche ich nicht, deswegen eher leiser.
Nicht, dass deine Tochter so redet, tut mir leid. Das
war nein, aber...
Sag's ihr nicht, bitte.
Nein, nein. So, jedenfalls, wenn dann in den Untertiteln steht Young Abra zum Beispiel, ist mir klar, aha, offenkundig
gibt es ja, auch noch eine ältere. Ja, ich hatte denselben Abra. Moment. Ich hatte
so, also, von daher, vielen Dank für den Spoiler, ihr Nasen. Aber, genau, also von daher kam ich damit relativ gut klar, aber ja, es ist etwas verwirrend und ja, dieser Sprung von einem angenommenen aktuellen Danny
ja.
zu dem jungen Danny, zu einem jungen Mädchen, die zu dem Zeitpunkt noch keine wirkliche Verbindung hat, zumindest keine persönliche, ja. Mit dem Hinweis darauf, dass sie später es vermutlich haben wird und dann eben den Geschichten um hier den wahren Knoten und so. Mhm. Hast du völlig recht, das ist schon, sagen wir mal, dieser Zeitsprünge. Wir gucken gerade 13 Reasons Why.
Ja.
Tote Mädchen lügen nicht. Und da hast du eben auch diese permanenten Hopser, die oftmals eben einfach nur durch Kleidung oder durch anderes Licht oder Farbeinstellungen oder sowas gezeigt werden. Ja, du hast völlig recht, ich habe mich auch an serielles Erzählen erinnert gefühlt und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist halt das, was am meisten konsumiert wird momentan.
Du, ich finde auch, und das ist auch das, worin Mike Flanagan ja auch geübt ist, weil ich glaube, so sein größter bisher Kritikerliebling war eben diese Netflix-Serie und von der haben eben auch viele gesagt, also die springt eben auch in der Zeit hin und her. Die ist auch ästhetisch sehr nah an hier Dr. Sleep, was er da macht. Ja. Viele lieben die sehr. Ich war einer der wenigen Dissens-Stimmen, die gesagt haben, nö, finde ich doof. Ich finde Dr. Sleep sehr viel gelungener, aber ist eben auch kürzer. The Haunting of Hill House ist über 10 Stunden lang und müsste 2 Stunden lang sein für meinen Geschmack.
Okay.
Aber ja, ich finde, hinten raus macht sich dann eben doch bezahlt. Ich muss eben auch sagen, bei Dr. Sleep, so viel ich zu meckern habe, also für mich so auf den letzten Metern oder im letzten Drittel funktioniert der Film sehr gut und nicht nur deswegen, weil er jetzt plötzlich im Overlook Hotel ankommt und eben Stephen King nachäfft, also Kubrick nachäfft, Entschuldigung, sondern eben auch für seine eigenen Ideen oder für seine eigenen Weiterentwicklungen, möchte ich mal sagen, die für mich eben auch inhaltlich schlüssig sind. Zum Beispiel das Ende vom Originalroman zu lesen von Kubricks, von King's Shining und zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt quasi als Ende des Sequels und binden dann eben auch noch Sequel-Buchinhalte mit ein. Alles sehr schön, aber bis dahin ist es eben so ein bisschen rough, finde ich, so das Erzählerische. Man merkt eben teilweise sehr, sie müssen unglaublich viel Plot in relativ kurze Zeit packen. Es ist manchmal sehr bemüht expositorisch, also vor allem die Szene, wo hier Ewan McGregor Dan Torrance eintrifft in dieser Stadt in New Hampshire und ihm erstmal alle Figuren da vorgestellt werden und dann taucht er bei dieser Vermieterin auf, die ihm erklärt, warum dort eine riesige große schwarze Wand in seinem neuen Apartment ist.
Ja.
Und ich denke mir, ja, okay, 3-2-1, da wird die Wand eine Rolle spielen. Ist auch okay. Also ich finde es ja auch, eigentlich, ich finde es auch komplett legitim. Wir gucken so viele Filme hier für den Podcast, die erzählerisch sehr konventionell ist und strikten Genre-Regeln einfach gehorchen, dass ich es auch gewohnt bin. Bloß ich hätte mir eben gewünscht, dass wir ein bisschen weniger Zeit drauf verwenden, weil ich denke, wir sind so vertraut mit diesen ganzen Erzählmustern.
Ja, klar.
Du musst nicht sagen, ah, guck mal hier, eine schwarze Wand. Was könnte es wohl mit dieser Wand auf sich haben? Warum ist die da?
Natürlich. Ja, ich meine, ganz ehrlich, man braucht, glaube ich, auch nur einen einzigen Genrefilm gesehen zu haben oder vielleicht nicht einmal das, um zu wissen, dass wenn er eben die Geister in den Boxen einsperrt, dass das dann irgendwann dazu führen wird, dass er sie wieder rauslässt, um praktisch mehr oder weniger ihm gegen halt Rose the Head zu helfen. Also das ist trotzdem ist es aber clever gemacht.
Wie hat dir die Umsetzung gefallen? Ich fand es auch das wieder konzeptionell stärker als in der Umsetzung. Also diese Boxen da im Schnee.
Okay? Ich fand das gut. Ich fand das gut. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang nicht verstanden, dass es das Labyrinth ist. Also nochmal.
Okay.
Also ich glaube, ich brauchte 2-3 Einstellungen auf diese Boxen, bis ich dachte, Moment mal kurz, ist das eine Quasi-Referenz irgendwie oder so? Und also der Groschen fiel bei mir da relativ spärlich. Okay. Und als er dann fiel, dachte ich mir, oh ja, das ist eine gute Idee und das ist vor allem, das ist so naheliegend. Und das ist ja, das ist ja im Prinzip immer die, immer dieser Punkt, den ich persönlich an Sequels oder an Fortsetzungen oder sonst irgendwas halt habe, dass die Umsetzung konsequent ist zu dem, was halt vorher lief.
Ja,
darüber haben wir uns ja auch schon ein oder zwei Mal unterhalten, vor kurzer Zeit. Und das finde ich tatsächlich ist etwas, was Dr. Sleep sehr, sehr gut hinbekommt. Vielleicht, weil er sich eben so viel Mühe gibt, die ganzen Sachen zu jonglieren. Weil ich irgendwie denke, ja, das ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Junge wie Danny, der eben mit solchem Horror groß geworden ist, dass und dem der Brutalität eben des Vaters und der dem ungelösten Problem, wenn man so möchte, zumindest in der Filmversion, dass der halt tatsächlich genau diese Probleme hat, dass er eben genau den einen ähnlichen Pfad halt einschlägt, eben mit Alkohol und Gewalt. Dass er aber eben sich dessen bewusster ist als sein Vater und entsprechend versucht davon loszukommen. Und dass eben auch die logische Konsequenz, was eben aus dem Kubrick-Film mit dem Overlook passiert und all das, dass das praktisch einfach so umgesetzt wird. Das ist eben nochmal, es bleibt an einigen Stellen halt hinter einer gewünschten eigenen Handschrift, einer gewünschten Originalität halt einfach zurück. Aber ich nehme das gerne in Kauf, weil es ist eben eine Fortsetzung, die aber eben konsequent ist.
Ja, und das ist, glaube ich, selbst zum jetzigen Zeitpunkt unseres Gesprächs, und ich habe jetzt mit dem Film 2 Tage gelebt, immer noch dessen, worüber ich mir so unschlüssig bin, weil ich bin auch offen dem Gedanken gegenüber, dass es die einzige logische Herangehensweise für Flanagan ist oder sinnvolle Herangehensweise, die diesen The Shining, Kubrick's The Shining, als den filmischen oder filmhistorischen Meilenstein zu betrachten, der in den Köpfen vieler Menschen ist, und zu sagen, ich versuch's gar nicht erst, da jetzt irgendwie was Eigenes draus zu machen. Ich muss einfach akzeptieren. Der steht so da wie ein Monument, dieser Film. Ja. Den kriegen die Leute eh nicht aus dem Kopf. Ich mache also nicht das, was King gemacht hat mit seiner Miniserie oder die auf Kings persönlichen Wunsch entstanden ist, weil er ja irgendwie diesen Gedanken an den Kubrick-Film wegwischen wollte, was ihm nicht gelungen ist, offenbar mit dem Zweiteiler. Nee. Und ich akzeptiere einfach, dass das Ding da ist, nicht da rausgeht aus den Köpfen der Leute, und bevor die eben sagen, aha, Mike Flanagan versucht so sein eigenes Ding und scheitert eben, weil Kubrick ist cooler, versuche ich es einfach eins zu eins zu reproduzieren und sagen, ja, es ist einfach da, ich erkenne diese Tatsache an und ich versuche das logisch und erzählerisch erfüllend oder mit einem gewissen Mehrwert verbunden weiterzuerzählen, statt zu sagen, ich erfinde es neu.
Und da völlig legitim. Und trotzdem würde ich dem Ganzen noch hinzufügen wollen, dass er ja sehr wohl sein eigenes Ding macht, wenn er kann.
Ja.
Also.
Ja, stellenweise, ja.
Also all die Dinge, die eben in nicht direkten Zusammenhang mit The Shining stehen, scheinen ja so sehr wohl seine eigene Vision, soweit es in einer Adaption möglich ist, zu entsprechen. Und immer dann, wenn er sich darauf beziehen muss, dann wendet er sich an das Meisterwerk. Und ich finde das völlig legitim. Ich finde es absolut in Ordnung. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, so wenig wie möglich auf den Deckel zu bekommen, ist halt diese hier. Und so ganz funktioniert das ja auch nicht, weil ja eben, ja, wie soll ich sagen, die fehlende Originalität ist ja durchaus genau zumindest ein Kritikpunkt, der dem Film ja offenkundig entgegengebracht wurde.
Fehlende Originalität, klar kann man die vorwerfen. Ich würde jetzt auch irgendwie dem Eindruck vorbeugen, ich würde Kubricks Film als heiligen Text begreifen und der sei irgendwie nicht reproduzierbar oder man könnte kein Sequel dazu machen. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt andere Lieblingsfilme von mir, die auch geremaked wurden und zu denen es verspätete Sequels gab, die ich durchaus als gelungen betrachte, weil sie eben einfach inhaltlich oder ästhetisch komplett neue Wege gehen. Zum Beispiel The Manchurian Candidate ist so ein Film. Ja. Der John Frankenheimer-Film ist für mich ein Klassiker, aber Jonathan Demme hat davon ein Remake gemacht Anfang der 2000er, und ich empfinde das als sehr gelungen, weil es eben gemünzt ist auf die aktuelle politische Lage.
Ja.
Und dieser ganze diese ganze ödipale Subplot um den Präsidentschaftskandidaten doch mal irgendwie sehr, sehr viel obszöner ist im Remake, als es das Original, glaube ich, in den frühen 60er Jahren machen konnte.
Ja, oder, also insofern, wenn wir schon bei Kubrick sind, dann würde ich ja natürlich ganz gerne mal noch Adrian Lynns Lolita reinwerfen wollen.
Ja, wobei, ich glaube, ich finde das immer so ein bisschen außen vor, weil Kubrick auch von dem Film selber sagt, er sei nicht besonders happy damit. Deswegen ist es so. Aber ich gebe dir absolut recht, dass auch das ist, wobei da eben auch die Frage ist, Remake, Fragezeichen oder einfach weitere Adaptionen?
Vermutlich letzteres, ja. Aber im Übrigen, wofür ich Dr. Sleep zusätzlich noch dankbar bin, und das hat tatsächlich relativ wenig, sagen wir mal, mit dem ästhetischen Aspekt von Kubricks Film zu tun, ist einfach, dass ich endlich mal The Shining verstanden habe. Also das Shining.
Ach so.
Ja, weil es ist ja nun mal so, der neben den Geistern und dem Geisterhaus ist eben einer der Hauptmotoren quasi der Geschichte von King eben diese psychokinetische Fähigkeit, die Kubrick einfach mal einen feuchten Scheiß interessiert. Ernsthaft, es ist ihm völlig scheißegal. Habe ich jetzt auch damals gesagt, als wir uns drüber unterhalten haben.
Ja.
Es ist, ne, er lässt halt Danny rumrennen, ein bisschen Red Rum sagen und das war's letztendlich. Ja. Und dann kommt halt noch Scatman Crothers, sagt was und dann haben wir Tony und Ende Banane. Mhm. Ansonsten rennen da noch ein paar Geister rum, mit denen halt vor allem Jack Nicholson sein Problemchen hat. So. Und ich erinnere mich noch, als ich das allererste Mal Shining gesehen habe, dachte ich so, warum heißt der Film so? Warum heißt dieser Film so? Ich habe es nicht verstanden. Das musste ich dann mir quasi anlesen oder brauchte noch 3-4 Mal diesen Ansatz.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, ich habe ihn erst verstanden, als ich ihn endlich mal auf Englisch gesehen habe oder irgendwas. Aber hier halt im Prinzip diese Fähigkeit front and center zu bringen, ist vermutlich eine gute Idee gewesen.
Ja. Für diesen Film hier taugt es absolut. Ich möchte es auch vermeiden, dass wir dasselbe Gespräch führen wie Anno vorletzte Woche zum ersten Film der Dollar-Trilogie und irgendwie quasi das irgendwie da damit enden lassen, dass wir den Film jetzt bis zum bitteren Ende nur mit einem anderen filmischen Text vergleichen und sagen, ja, das ist aber zweitklassig irgendwie im Vergleich zu dem. Also so ist es nicht. Ich meine, aber Dr. Sleep fordert es ja auch selber heraus.
Ja,
es ist jetzt eben nicht wie Yojimbo versus für eine Handvoll Dollar, wo wir uns zugegebenermaßen auch verrannt haben, was wir nicht hätten tun sollen oder dürfen. Dr. Sleep provoziert das ja auch quasi natürlich, den Vergleich. Er sagt ja nie, ich will was komplett Eigenes sein, sondern ich erkenne eben die Existenz an von Kubrick, von King und versuche irgendwie so einen Hybrid rauszuschaffen und ein bisschen auch noch eigene Handschrift reinzubringen.
Ja.
Und ich meine auch im Großen und Ganzen, ich komme immer wieder auch zu meinem Gesamturteil zurück, funktioniert es ja für mich auch. Ich würde am Ende dem auch eine positive Schulnote geben, wenn ich jetzt müsste so als Gesamtkunstwerk.
Ja.
Aber der Weg dahin ist eben so ein bisschen holprig. Ich finde eben gegen Ende hat man das Gefühl, da der Kopf, der auch die so mehr Bewusstsein, Selbstbewusstsein auch des Filmemachers rausgibt, aus so ein paar tolle, also auch visuell tolle, toll gestaltete Momente, die nichts haben von King in meinen Augen oder von Kubrick, wenn zum Beispiel Rose the Hat da zum Overlook Hotel fliegt durch die Wolken. Das ist
ja
auch technisch sehr hübsch gemacht. Ja.
Nicht zum Overlook Hotel, sondern sie versucht ja in das Unterbewusstsein von Abra halt einzudringen.
Richtig.
Das ist sowieso auch eine schöne Idee, auch mit diesen Karteikästen und dann der Kathedrale und so. Nette Einfälle.
Ja, überhaupt die ganze Kommunikation, also die Art und Weise, wie eben unsere drei Protagonisten, also zwei Protagonisten, eine Antagonistin miteinander kommunizieren, auch über diese Wand. Ich habe mich vorhin ein bisschen lustig darüber gemacht, aber das ist schon alles sehr gelungen. Ich bin nicht ein Fan von allen übernatürlichen Aspekten des Films. Das ist eben auch was für mich den Kubrick-Film gelungen näher macht, dass ich eben das Gefühl habe, die wahre Bedrohung sitzt eben innerhalb dieser Familie, in der Person Jack Torrance und eben nicht in irgendwelchen Geistern, die da rumschwirren.
Ja.
Das ist hier tatsächlich, das hat mich hier so ein bisschen angeödet. Ich bin fast froh drum, wenn die alle aus dem Weg geräumt sind. Um Sam McLaren tut es mir ein bisschen so leid als Crow-Daddy, weil er eben so eine sehr charismatische Figur ist. Aber einigen anderen dachte ich mir, zum Glück sind sie weg. Zum Beispiel hier Snakebite Andy, Billy, dem Freund von Hugh McGregor, von Dan, halb kurz vor seinem, also nachdem er sie tödlich verwundet hat, befiehlt, er solle sich selber hinrichten und er tut es dann eben. Und das gibt für mich eben so, also wenn du diesen Gestalten zu viel Macht einfach in die Hand gibst und sagst, okay, die konnte ich quasi mit dem Fingerschnipsen dazu bringen, dass du dir selber irgendwie in den Kopf schießt, ist es so für mich, es hat die Spannung verpufft. Das ist aber so.
Ja, wobei ich glaube, der wesentliche Punkt der Szene ist ja eher, dass sie halt während sie sich eben wie ein Buffy-Vampir auflöst, Ja. Dass im Prinzip noch mit einem fiesen Kichern im Prinzip ihm befehlt und all das. Also,
aber ja. Buffy ist gut. Es steckt sehr viel von der Buffy-Fernsehserie drin.
Ja, ja.
Und von True Blood.
Ja, ja.
Und von Near Dark. Ja.
Ja, aber das ist ja. Auch, ja, also ich fand zum Beispiel, das völlig recht, also ich fand Snakebite Andy fand ich auch eine deutlich interessantere Figur, als sie eingeführt wurde. Hm. Und ich fand auch gerade diesen Aspekt, diesen verschrobenen Aspekt zwischen, offenkundig ist sie ein junges Mädchen, das ihre Fähigkeit nutzt, um
Pädophile zu verstümmeln?
Ja, Männer irgendwie quasi ans Messer zu liefern, die sich an kleinen Mädchen vergehen oder was in der Richtung. So ganz genau kriegt man es ja nie raus, aber das, was man halt mitbekommt, ist unangenehm genug. Und dass sie halt im Prinzip durch diese Verwandlung in diesen Psycho-Vampir sich selber an kleinen Kindern vergeht, um diesen Steam zu bekommen.
Ja.
Das ist ein interessanter Aspekt, ein sehr perfiden Aspekt, der leider nie so richtig keine Ahnung, angesprochen wird. Also das, da habe ich eben so das Gefühl, das mag ein Plotpunkt sein, der vielleicht im Buch funktioniert, der aber, wenn du ihn einfach nur so in den Raum stellst und dann nie wieder was draus tust, im Film halt leider an im Impetus einfach verliert, würde ich
sagen. Ja, klar.
Und das fand ich halt schade, weil ich glaube, die Figur hätte Potenzial gehabt. Und als sie dann irgendwann das Zeitliche segnet, hatte sie mich eigentlich auch größtenteils nur noch genervt. Muss aber ganz ehrlich sagen, gerade eben ihre Fähigkeit so im Sterben quasi nochmal Billy entgegenzuschleudern, fand ich dann eben auch schon wieder so eine perfide Idee, dass sie mir gefallen hat.
Ja, ja.
Was ich ja bei solchen Sachen immer so vermisse, und Vampire sind da so ein gutes Beispiel für, aber es ist etwas, was mir in letzter Zeit sehr häufig auffällt, auch bei anderen Sachen. Ich sage ja gerade, 13 Reasons Why gucken wir gerade, und die Serie versucht eben auch durchaus, sagen wir mal, ein bisschen die Zwischentöne zu treffen, nur um dann halt ein paar Minuten später sehr, 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 sehr groß zu werden oder sehr laut zu werden. Und ich finde es ja immer eine interessantere Idee, wenn gerade, sagen wir mal, in so realitätsgebundenen Momenten Figuren nicht permanent als schnurrbartzwirbelnde Bösewichte dargestellt werden. Mhm. Ich kann viel reden. Meine Figuren haben selten, oder zumindest nicht alle von ihnen, haben diese charakterliche Differenz. Aber ich finde es eigentlich immer eine interessantere Idee, wenn man halt Leuten die Möglichkeit gibt zu sagen, sie wissen nicht, dass sie etwas Böses tun. Oder sie nehmen es in Kauf. Oder sie glauben, dass sie was Gutes tun. Aus welchen Gründen auch immer. Weil es da draußen rennen so viele böse Menschen rum, die nicht glauben, dass sie etwas Böses tun. Mhm. Es gibt kaum einen, der irgendwie in seinem Secret Lair sitzt und irgendwie muhahaha macht, ja, ich bin so böse, ich bin ein Vampir oder sowas. Ja, ja. Sondern eben, und hier beim True Not habe ich schon das Gefühl, dass sie den Ansatz haben. Ja? Ja, der Ansatz ist da. Sie sind halt sehr, sehr alt. Sie haben, wie sie sagen, halt hier Grandpa Flick hat Imperien wachsen und einstürzen sehen und diese ganzen Sachen. Das heißt, der hat im Prinzip seine Verbindung zur Menschlichkeit verloren. Hm. Daraus kann man was machen, das ist nicht uninteressant. Und die anderen sagen, es ist mein Recht, das zu tun, weil ich immer was ganz anderes bin und all diese ganzen Sachen. Oder eben halt Snakebite Andy, die halt im Prinzip in der gesamten Anlage der Figur diese Dichotomie hat. Ja. Mhm. Und ich finde, da ist das ganz, ganz viel drin, was sehr, sehr interessant sein könnte. Und sie haben das eben immer mal wieder so lichte Momente und dann gehen sie doch wieder darin zurück, eigentlich im Prinzip die Familie aus dem Chainsaw Massacre zu sein.
Ja, ja. Das ist aber grundsätzlich etwas, was mir auch in anderen Vampirgeschichten weniger gut gefällt. Ich meine, ich finde immer diese Umwandlung zum Vampir, man muss ja auch ganz deutlich sagen, in Dr. Sleep wird das Wort Vampir nie genannt, aber es ist eben die Ähnlichkeiten sind eben offensichtlich.
Ja, ja.
Im Buch mutmaßlich, wie im Film auf jeden Fall. Das Vampir-Dasein ist eben auch immer so, diese Umwandlung ist eben auch immer so der große Gleichmacher. Und das hat eben auch in anderen in Vampir-Literatur, in anderen Filmen, in anderen Serien auch immer so ein bisschen missfallen, dass ich die Figuren meistens für interessanter hielt, bevor sie eben zum Vampir wurden und sie das bestimmte Element in ihrem Leben wurde. Okay, wie stille ich mal Blut durch, beziehungsweise hier, wie gelange ich an die Essenz der Angst dieser Kinder hier, die ich dann zu inhalieren pflege. Und hier ist das insbesondere deswegen tragisch, weil wir eben auch tatsächlich sehen, das hast du ja auch beschrieben, ich möchte es jetzt auch nicht weiter auswälzen, dass es eben auch interessanter geht, eben über Andy, die wir eben in einem Kino kennenlernen, wie sie da eben sich mit einem älteren Mann trifft und wir rätseln noch gemeinsam mit Crow Daddy und Rose the Hat, die hinter ihnen sitzen, was passiert da jetzt eigentlich? Und das ist eine unglaublich interessante Geschichte. Sie kämpft hier auch im weitesten Sinne, hast du ja eben schon beschrieben, für eine gute Sache. Ne? Ja. Brand mag quasi sichtbar verstümmelt, macht es irgendwie immer als Täter erkennbar, Päderasten. Mhm. Gutes Ding. Was machen die Vampire? Rauben ihr diese sinnvolle gesellschaftliche Aufgabe und machen sie eben auch zu einer von ihren, weil sie eben auf ihre besondere Fähigkeit scharf sind. Und da scheitert eben tatsächlich Dr. Sleep als Film, weil er nicht anders kann. Das kann ich auch nicht Flanagan und den Drehbuchautoren oder irgendwem zum Vorwurf machen. Da ist ein Roman einfach besser dran. Ein Roman kann auf eine Seite packen, okay, die Figur, die du da im Hintergrund stehen siehst, die mit dem anderen lustigen Hut, die nicht Rose the Hat ist, sondern eben vielleicht die Blinde oder der Große oder der Alte, wie auch immer, der kommt da und daher und kann die Hintergrundgeschichte erzählen. Und im Film stehen die eben einfach alle nur rum und gelten dann, werden dann auch später, eigentlich muss man so sagen, ist meine Wahrnehmung wirklich nur als Kanonenfutter eingesetzt.
Ja, ziemlich genauso, ja.
Alle über den Haufen geschossen. Ich finde es auch ganz süß, dass Mike Flanagan, einer von den Vampiren, zum Beispiel Steam-Vampiren, es wird von Mike Flanagans Bruder offenbar gespielt. Er sagt, hier, das ist mein Bruder und er spielt den blinden Seher und ich denke mir, ja, okay. Tut er was, außer sterben? Nee, wahrscheinlich nicht. Tut mir auch so ein bisschen leid drum. Aber ist eben, ich weiß nicht, ob es dessen bedürft hätte, ist das überhaupt grammatikalisch richtig, ob er nicht vielleicht besser gefahren wäre mit dieser Dreier-Kombo oder mit der kleineren Gruppe wie in Near Dark, zu sagen, irgendwie, hier ist ein Anführer, hier ist jemand, der an dessen Thron kratzt und da vielleicht noch zwei andere.
Ja, genau. Also, ja, im Prinzip, das wäre völlig recht. Also, wenn sie sich eben auf Rose und Crow und Andy und Grandpa Flick und vielleicht noch hier, wie hieß er, Bryce oder so ähnlich? Nee, Bruce Barry. Barry hieß er. Barry. Beschränkt hätten, ne, jedem eine eigene kleine Geschichte gegeben hätten, und dann wäre es vielleicht einfach auch besser gewesen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass normalerweise bin ich ja nicht so die Szene, in der sie eben die Vampire reinlegen mit dem Hasen, um sie dann mit den Jagdgewehren aufs Korn zu nehmen, die fand ich schon ziemlich cool. Also ich fand das sehr befriedigend, gerade halt auch im Zusammenhang mit dem Mord an dem Baseballjungen.
Ja.
Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich das anders empfunden hätte, wenn ich eben die ganzen Hintergrundgeschichten von diesen Figuren gekannt hätte oder so. Weiß ich gar nicht. Wäre aber nicht uninteressanter gewesen auf jeden Fall. Aber so fand ich das schon ganz interessant oder zumindest halt wird emotional befriedigend zu sehen, wie die halt, also wie der Plan funktioniert.
Ich finde, es ist auch eine durchaus gelungene Entscheidung, also dramaturgisch sich aller Vampire bis eben auf Rose the Hat bis zum Finale zu entledigen und zu sagen, okay, das wirklich finale Duell findet eben statt zwischen Danny Abra und Rose the Hat und niemandem sonst. Und da tauchen dann jetzt sich eben irgendwelche Vampire aus der zweiten oder dritten Reihe noch auf.
Ja.
Zudem kriegt eben Crow Daddy, der charismatischste andere Vampir ist, wahrer Knotenmitglieder, wie auch immer, Mitglied, auch einen relativ guten Tod spendiert.
Ja, ja.
Wobei, den habe ich auch aus einer Meile Entfernung kommen sehen, aber gut.
Ich ehrlicherweise nicht so sehr. Fand es aber auch sehr, sehr gut. Ich fand zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Kylie Curran fand ich ganz hervorragend in der Szene.
Ja.
Also dass es ihr gelingt, Ewan McGregor zu channeln, das war ganz buchstäblich, schauspielerisch, fand ich gut. Also, ja. Sie schlägt sich sowieso in dem Film sehr, sehr gut.
Oh, ich glaube, sie wird eine Riesenkarriere haben in den nächsten Jahren, glaube ich.
Also, wirklich sehr, 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 sehr nachvollziehbar innerhalb der paranormalen Situationen, aber auch der Action-Sequenzen und genauso aber auch in zwischenmenschlichen Momenten. Also, sie funktioniert halt einfach sehr, sehr gut eben mit Ewan McGregor, aber eben auch mit Billy oder mit ihrem Vater. Und das fand ich immer auch ziemlich gut. Das hat, sie hat mich, hatte mir mehrfach die Frage gestellt, wie sie das wohl lösen, dass halt im Prinzip das junge Mädchen mit dem doch etwas älteren Herrn durch die Gegend fährt dann.
Ja.
Onkel
Dan.
Ja, was im Übrigen laut Buch, und hier kommt ein Spoiler fürs Buch, das ich nicht gelesen habe, aber ich habe es mir angelesen, er ist tatsächlich ihr Onkel.
Ja.
Weil ihre Mutter ist seine Halbschwester.
Hm.
Ja.
Gut, dass das nicht im Film ist.
Ja, ich fand's auch nicht verkehrt, aber fand's interessant zu lesen zumindest. gut, jedenfalls. Aber wie wollen sie das tatsächlich lösen, dass das halt nicht wie ein Problem ist? Weil jetzt noch die Nummer aufzumachen, dass die Polizei ihnen auch noch folgt und er sich erklären muss und all das, haben sie tatsächlich durch ein oder zwei relativ clevere Momente gelöst, indem halt, was ich im Abra ihrem Vater im Prinzip die Vision des Todes vom Baseballjungen zeigt und er sich dann im Prinzip auf ihre Seite schlägt und dass sie das Telefon aus dem Fenster wirft und so die ganzen Sachen. Also dachte ich mir, ja, das ist nochmal Shortcuts, aber gelungener. Bin da nicht
böse. Finde ich auch gut. Ist auch eine richtig riesige erzählerische Herausforderung. Also ein Mädchen zu zeigen von 14 Jahren oder 13 Jahren, ich glaube 14 ist in einem Film, die mit zwei Männern mittleren Alters da ankommt und sagt, hier Papa, das sind meine neuen Freunde, Onkel Billy und Onkel Dan. Und ich gehe mit ihnen auf eine große Reise, um das Böse zu bekämpfen. Sieht man als Vater nicht so gern. Und das ist tatsächlich gut gelöst. Also ich bin nicht drüber gestolpert in dem Sinn, dass ich da saß und dachte, okay, das glaube ich dir jetzt nicht. Also der Film macht das alles sehr nachvollziehbar. Und da lohnt sich eben auch tatsächlich, dass der Film im Jahr 2011 beginnt und nicht in der Jetztzeit, dass wir eben die Möglichkeit haben, Abras Eltern auch zu sehen, wie sie
reagieren,
damit lernen umzugehen, genau, mit dieser übersinnlichen Begabung ihrer Tochter.
Ja.
Weil den Fehler, und da ist, glaube ich, diese Art des seriellen, des vom Fernsehen oder seriellen Erzählen im Fernsehen abgeguckten Idee, tatsächlich sich solcher Flashbacks zu bedienen oder einfach früher anzusetzen, erzählerisch durchaus, hat durchaus einen Mehrwert hinten raus.
Ja.
Weil es wäre wahrscheinlich unglaubwürdig gewesen, hätten die Eltern davon nichts mitbekommen und sie stünde eines Tages eben vor der Tür und würde sagen, so, wir kämpfen jetzt das Böse in Form einer Obervampirin im Overlook Hotel und hätte es wahrscheinlich, so ist es gut. Es fühlt sich schlüssig an und das Letzte ist, was ich jetzt Dr. Sleep irgendwo ankreiden würde, waren irgendwie Plotholes. Also da, egal, achte ich sowieso nicht drauf, aber es gab für mich keine großen Brüche oder Momente, in denen ich dachte, nehme ich dir nicht ab, Film. Okay, eine Sache fällt mir noch ein, was für mich so ein Leerlaufding war. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch Flanagan was geplant hat und einfach nicht dann umgesetzt war diese Miniaturstadt in dieser Stadt in New Hampshire. Mhm. Ich dachte, die referenziert oder rekurriert auf dieses Labyrinth, was wir eben im Kubrick-Film sehen, was eben auch ein sehr, sehr denkwürdiges Bild ist in dem Film von Kubrick von 1980. Mhm. Und es wird eben am Anfang so ein Ding draus gemacht. Also Hugh McGregor darf einer unglaublich lang gehaltenen Kamera einen Stunden drauf zuschreiten. Dann kommt noch jemand hier von der Stadt und erklärt ihm das Ganze. Und ich dachte, mal gucken, wie sie das inhaltlich, ästhetisch verbraten. Ja. Und es taucht eigentlich einfach nie wieder auf.
Also sie hätten auch ein Karussell da hinstellen können. Ich glaube, es ist ja im Buch wohl schon so, dass er eben bei dieser Touristenattraktion dann arbeitet, wie er es eben auch im Film tut. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es im Buch Derry oder so aus S, ich weiß es nicht.
Oh, ja.
Keine Ahnung, er zieht ja ständig diese Parallelen und all das. Das ist ja ein großes Kingiverse oder wie man es nennen möchte. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht haben sie es einfach nur reingenommen, weil und so, keine Ahnung.
King macht das immer wieder und manchmal auch nicht zum Vorteil seiner Romane.
Ja, richtig. Aber zum Beispiel Dick Halloran kommt ja in S auch vor, also von daher. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob eben die Dame im Erbrochenen und ihr Kind, ob die nochmal irgendwie einen größeren Plotpunkt bekommen. Hm. Weil es ist, ich fand das schon eine starke, einen starken Einstieg, hm. Praktisch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit halt Dan im Prinzip kennenzulernen als erwachsenen Mann, auch sein Verhältnis mit dem im verstorbenen Halloran nochmal aufzuzeigen und die Limitationen seiner Fähigkeiten zum Beispiel auch durchaus. Das ist alles sehr, sehr, sehr gut und das wie das dann im Prinzip zurückkommt, um ihn in den Arsch zu treten, fand ich eben auch eine der wenigen gruseligen oder unangenehmen Szenen, also Szenen, die mich unangenehm berührt haben, weil wir die Dame, die aus dem, die wie dauerhaft aus der Badewanne steigt, dass das nicht hübsch ist, ist mir klar, aber ich fand das nicht gruselig. Mhm. Dann aber eben sein One-Night-Stand da zu sehen und das mitzubekommen, wie er da halt mit den Toten kommuniziert im Prinzip. Da hätte ich gerne noch was gehabt, was halt in irgendeiner Form, wie soll ich sagen? Ich meine, es ist mir völlig bewusst, dass das ein Hinweis ist, wie halt nochmal wie Dannys Shining funktioniert und wohin ihn sein Weg führt, nämlich halt in das Hospiz und letztendlich halt zu Abra. Aber der Film hat eben auch, weil er eben so vermutlich sehr viel zu tun hat, hat er so relativ wenig Interesse daran zu erklären, warum er Dr. Sleep heißt. Beispielsweise.
Ja, es gibt diesen expositorischen Moment, ne, mit dem Patienten.
Genau, und dann haben wir noch zwei, drei Szenen, in denen wir mitbekommen, dass er das eben offenkundig relativ häufig macht und all das und eben über 8 Jahre und eben im Prinzip so seine Bestimmung auch für den Einsatz seiner Fähigkeit sieht und sowas. Aber ich hätte ganz gerne die Rückführung gehabt, weißt du? Und dadurch, dass der Film eben woanders hin muss, relativ schnell, also verhältnismäßig zumindest, geht er über den Anlass, nicht nur für den Titel des Buches, sondern auch überhaupt für die Notwendigkeit für King, dieses Buch zu schreiben, relativ schnell hinweg.
Ja. Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube, es ist auch Dr. Sleep ist auch nicht der bestmögliche Titel, den King hätte für das Buch wählen dürfen. Aber jetzt sind sie eben damit. Müsste ich damit eben rumschlagen. Ich dachte das aber auch mehrfach und ich dachte das mit spätestens in dem Moment, in dem eben der deutsche Verleihtitel rauskam zu dem Film und der hieß dann eben Dr. Sleeps Erwachen, dachte ich mir so, das ist schon ein blöder Titel irgendwie.
Ja.
Es ist ein blöder Titel, wenn du nicht mal den Originaltitel 1:1 übertragen kannst, ohne das Gefühl zu haben, ich muss noch ein Substantiv dahinter packen, damit es irgendwie Sinn ergibt.
Ja,
also
ja.
Dr. Schlaf reicht ja nicht. Aber gut. Ich glaube, es ist ein herausfordernder Text. Das Buch ist auch sehr lang. Ich weiß nicht, ob es länger ist. Ich glaube, es ist sogar länger als das Original, der Originalroman The Shining. Wahrscheinlich relativ schwer, auch selbst in einem 3-Stunden-Format zu adaptieren. Ich finde es nicht ohne Reiz, auch teilweise wie Dr. Sleep dem Film teilweise gelingt, aber eben teilweise auch daran scheitert, das Buch adäquat zu adaptieren. Manchmal wirkt es eben auch ein bisschen bemüht. Ich gebe dir vollkommen recht, einiges funktioniert eben besser als anderes. Es wird für mich maßgeblich auch im Positiven durch die Schauspieler getragen. Du hast gerade die Carl Lumley-Szene erwähnt, nachdem er hier mit seinem besoffenen One-Night-Stand da irgendwie neben dem aufwacht und die in dem Erbrochenen liegt. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Aber ich glaube, Carl Lumley könnte wahrscheinlich alles sagen und mich nicht beeindrucken, weil das ist irgendwie eine sehr autoritäre, bedrohliche, im besten Sinne Erscheinung, die einen läutert zum Guten.
Ja,
Und ich fand die Szene auch sehr eindrucksvoll. Ja. Diese ganze Sache mit der Nackten, in der Badewanne wollte ich noch sagen, das ist, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und ich glaube, ich möchte es auch nicht Anlass geben zu einem Gespräch, was wir jetzt noch eine halbe Stunde führen könnten und für und wieder diskutieren könnten. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein kulturelles Ding, das irgendwie, ich glaube, ich möchte jetzt niemand auf die Füße treten, aber vielleicht die Amerikaner, nicht alle, aber die US-Amerikaner vielleicht generell so ein bisschen angeekelter oder schockierter auf Nacktheit reagieren.
Alte Nacktheit und dann noch.
Ja, alte Nacktheit. Ich meine, klar, das ist jetzt auch eine verweste Leiche, muss man dazu sagen. Oder eine halb verweste Leiche. Das ist jetzt nicht einfach nur alt, aber ich glaube, das hat. Also, meine Wahrnehmung ist dass Mike Flanagan und viele Menschen in Nordamerika, die den Film gesehen haben, sehr viel mehr beeindruckt hat oder schockiert hat als unser eins, die das sehen und denken, boah. Ja,
natürlich. Natürlich. Ich meine, wir hatten so klar Tod und Wasserleiche und all das, ist schon nicht schön, also grundsätzlich. Aber klar, also ich glaube, es ist eben ganz, ganz wesentlicher Punkt, hast du ganz gut gesehen, ist eben die, wie soll ich sagen, die Erdanziehungskraft hat ihr Übriges getan.
Ja.
Das sehen Amerikaner auch sehr ungerne, glaube ich. Also ich meine, wir glaube nicht, dass es, ne, vielleicht mögen wir das rausschneiden, ich weiß nicht. Aber es ist unansinnig, aber es schockiert mich nicht. Ich meine, ich habe Zivildienst gemacht, ich habe sowas tausendfach gesehen und so sehen halt nur einfach Menschen aus, wenn sie alt werden. Und dazu eben aber dann halt logischerweise dann auch noch dieses tapernde Laufen ist eben auch noch so ein Ding. Und natürlich, um da nochmal zu der Jack Nicholson-Szene zu kommen, die ist ja sehr sexuell aufgeladen.
Ja. Ne?
Er fummelt ja mit der rum, bis er dann irgendwann in den Spiegel guckt und dann halt die aufgebrochene Haut und all das sieht und so. Und das ist ja dann auf einmal ist es das dann eben praktisch diese Umkehrung des Sexuellen in diese Todesangst im Prinzip. Was sicherlich im Übrigen ja durchaus auch so ein ganz, ganz altes Gruselmotiv logischerweise ist. Und vielleicht mag das der Punkt sein, warum das dann eben so einen bleibenden Eindruck halt hinterlassen hat.
Ja. Ja. Wem es anders geht, der oder die soll uns bitte schreiben. Vielleicht, ich meine, Daniel und ich, wir waren beide mal zeitweilig in der Pflege tätig, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig schockierend für uns, irgendwie einen alten, nackten Menschen zu sehen.
Aber
vielleicht hört uns jetzt auch jede Menge Menschen zu, die sagen so, oh, wie ekelig, wie ekelhaft.
Ja.
Ich krieg davon Albträume.
Mhm.
Ja. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch. Deswegen Feedback immer erwünscht bei Facebook, Twitter oder per Mail. Überall.
Was mir aufgefallen ist, ich fand die Musik relativ uninspiriert.
Ja.
Also, ich meine, andersrum. Ich fand tatsächlich ziemlich gut, dass der Film relativ lange auch ohne Musik auf der Tonspur auskommt. Es gibt zum Beispiel so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, irgendwie, die sind aber erstaunlich still. Und ich fand es aber gut, dass sie still sind, weil sie eben keine nicht-diegetische Musik hatten in irgendeiner Form. Fand ich ganz, ganz, ganz cool. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das bisschen, was halt an hörbaren Dingen ist, war immer dann beeindruckend, wenn es eben auch wiederum aus dem Kubrick'schen Original kam.
Ja, sie haben ein bisschen zu oft irgendwie Sachen wiederverwendet, die wir aus dem Kubrick-Film kennen. Insbesondere eben dieses Jazzstück da, Midnight with the Stars and You, was, glaube ich, dreimal aufschlägt in dem Film. Der Score selber ist mir auch jetzt weder positiv noch negativ irgendwie aufgefallen. Ich weiß, dass die Komponisten, die Newton Brothers, so ein Duo sind, mit dem Mike Flanagan bei fast jedem Film zusammenarbeitet und die auch sonst nicht viel gemacht haben, außer eben Flanagan-Filme. Vielleicht auch, weiß ich nicht, eine Familienklüngel, keine Ahnung. Ja. Es ist mir auch nicht negativ aufgefallen, aber was bleibt, sind eben die Stücke, die wir bereits aus dem Kubrick-Film kennen. Und vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt.
Ja, ansonsten möchte ich, glaube ich, noch mal kurz, ich glaube, wir haben es schon gesagt, ich glaube, es kam auch schon durchaus an anderen Stellen raus, wenn wir es nicht explizit gesagt haben, aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr großartig, wie Ewan McGregor es tatsächlich schafft, mich davon zu überzeugen, dass er der älter gewordene Danny Lloyd ist. Der eben die Dinge, die Jack Nicholson getan hat, die eben jetzt E.T.'s Elliot offenbar nicht getan hat, eben nicht verarbeiten kann. Und wie er mit seinem Alkoholismus umgeht und all das fand ich eben auch durchaus sehr authentisch. Wäre vielleicht das Wort, was ich benutzen möchte. Also ich fand genau diese ganzen Szenen auch in seinen auch durchaus in den Flashback-Szenen, das hat dann gar nichts mehr wirklich mit Ewan McGregor zu tun, aber eben auch im Umgang eben mit Wendy und im Halloran und so. Ich fand das halt tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr gut, wie eben dieser Brückenschlag geschafft wurde und dass eben die zwischenmenschlichen Töne und die posttraumatischen Aspekte der Geschichte eben nicht nur existieren, um die Figur von A nach B zu bringen, damit endlich der Vampir bekämpft werden kann, sondern dass das eben auch, sagen wir mal, über eine Stunde des Films halt auch fast vollständig ausfüllt. Mhm. Ein paar sehr, sehr starke Szenen dabei, sehr, sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr gut gedreht, sehr gut geschrieben auch durchaus und ja.
Ja, und es hat mich natürlich auch nicht unberührt gelassen. Also ich mag ja, mochte es ja auch, die alten Kulissen wiederzusehen, insbesondere eben dieser The Gold Room, dieser Festsaal, einfach auch rein vom Set-Design her sehr toll und toll, dass sie ihn da so wieder errichtet haben. Und dass es eben auch ein praktischer Effekt, kann man das gar nicht nennen, eben ein Set war und eben keine computergenerierte Bluescreen-Geschichte. Die Szene, die sich darin abspielt, eben zwischen Henry Thomas und Hugh McGregor, sowieso für mich über jeden Zweifel erhaben, die ist ein Highlight des Films. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, cool. Sind wir Dr. Sleep, kann man sich angucken. Vielleicht Feedback ist willkommen, schickt uns auch gerne irgendwie eure Eindrücke, inwieweit vielleicht auch der Director's Cut, worauf wir jetzt nicht eingehen konnten, weil wir die Kinofassung nicht gesehen haben, inwieweit der Director's Cut vielleicht auch die Kinofassung verbessert oder verschlechtert, wer weiß. Freuen wir uns drüber. Kurzer Werbeblock noch, bevor wir einen Ausblick geben auf nächste Woche. Daniel, wie kann man dich denn unterstützen?
Man kann natürlich bitte sehr, sehr gerne auf alinafox.de gehen. Das ist meine Webseite meiner Comicfigur, wo man so ein paar Sachen lesen kann über die einzelnen Charaktere, die ich da geschaffen habe. Wenn einem das gefällt, dann kann man natürlich auch gerne ein paar Comics von mir kaufen. Mein Sammelband ist seit ein paar Wochen raus. Ich wäre ja eigentlich in Erlangen gewesen bei dem großen Comic-Salon, der leider dieses Jahr abgesagt wurde, was sehr schade ist. Aber ich würde halt auch sehr, sehr gern natürlich die Leser mit meinem Sammelband, der dazu hätte erscheinen sollen, versorgen. Von daher, der kann sehr, sehr gerne gekauft werden. Und natürlich die anderen Hefte sind eben auch noch da. Würde mich sehr unterstützen in meiner Arbeit.
Die sind alle sehr lesenswert. alinafox.de. Genau. Und wenn ihr da wart, geht auf banuskino.com. Da freue ich mich auf jeden Fall über euren Zuspruch und natürlich auch kleinere Spenden oder Patreon- und Steady-Mitgliedschaften. Daniel und ich werden in den nächsten Wochen ein bisschen auch Sommerurlaub machen. Und für diesen Zweck haben wir auch viele schöne Gastgespräche vorproduziert, eingesprochen bereits zum großen Teil. Und euch wird nicht langweilig. Ich freue mich sehr darauf, euch das auch alles vorspielen zu dürfen, in den Stream packen zu dürfen. Da könnt ihr euch auf einige Highlights gefasst machen. Und das geht eben nur dieses lückenlose Vollprogramm durch ein bisschen finanziellen Support, und den könnt ihr eben gerne loswerden unter banuskino.com. Da gibt es die entsprechenden Links. Da kann man auch noch mein Columbo-Columbo-Buch vorbestellen. Ein paar Restexemplare sind noch da. Freue ich mich auch drüber. Ansonsten, Support ist gut. Die Episode nächste Woche ist besser, Fragezeichen. Oder sie ist zumindest besser, hoffen wir, als unser erster Teil der Dollar-Trilogie-Rezension, in der wir für eine Handvoll Dollar und ein paar Dollar mehr besprochen haben.
Richtig.
Was haben wir uns denn vorgenommen, Daniel?
Na, wir werden den quasi den Wunschfilm der Woche machen und werden dann nun uns eine Folge lang komplett und ausschließlich mit zwei glorreicher Halunken auseinandersetzen. The Good, The Bad and The Ugly 1966, möchte ich sagen.
Ja.
Genau, der dritte Teil der Dollar-Trilogie.
Freuen wir uns sehr drauf. Wird ein Highlight. Der Film, die Podcast-Episode und wir beide dazu. Hurra! Ich danke dir und freue mich auf nächste Woche.
Ja, ich danke dir. Bis dann.
Bye, bye.
Ciao.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!